Ich lese den Text für die heutige Predigt, ein Psalm von Asaf. Ja, wirklich, Gott ist gut zu Israel, zu denen, die ein reines Herz haben. Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen. Um ein Haar hätte ich meinen Halt verloren. Denn ich war neidisch auf die Angeber, als ich sah, wie gut es den Frevlern ging. Denn sie leiden offenbar keine Schmerzen, ihr Leib ist gesund und wohlgenährt. Die harte Arbeit der Menschen kennen sie nicht und die Sorgen der Leute berühren sie nicht. Darum tragen sie ihren Hochmut wie eine Halskette und hüllen sich einen Mantel von Gewalt. Aus ihren Augen grinst der Wohlstand hervor. Vor lauter Einbildung hüpft ihnen das Herz. Sie verspotten und reden in böser Absicht daher, verdrehen die Worte und schüchtern ein. Sie reißen ihren Mund auf bis zum Himmel und lassen ihrer Zunge freien Lauf auf Erden. Darum wendet sich das Volk ihnen zu. Von ihren Reden bekommen sie nicht genug. Sie sagen, wie sollte Gott davon erfahren? Was weiß denn schon der Höchste? Schaut nur hin, so leben die Frevler. Die ganze Zeit sind sie frei von Sorgen und vermehren ihr Vermögen immerzu. Ja, wirklich. Umsonst behielt ich ein reines Herz. Umsonst wusch ich meine Hände in Unschuld. Vielmehr blieben mir die Sorgen Tag für Tag. Jeder neue Morgen war für mich eine Strafe. Ich könnte zwar sagen, ich will so reden wie sie, aber die Gemeinschaft deiner Kinder hätte ich damit verlassen. Also dachte ich nach, um das zu verstehen. Doch es war mühselig in meinen Augen. Schließlich ging ich in Gottes heilige Hallen, da sah ich auf ihr Ende und verstand es. Ja, wirklich, du hast sie auf glatten Grund geführt und sie auf ihre Täuschung hereinfallen lassen. Doch wie plötzlich kam für sie das Entsetzen. Schlagartig fanden sie ein schreckliches Ende, wie bei einem Traum, dem ein böses Erwachen folgt. Und wenn sie dann wach werden, mein Herr, sind sie nur noch ein Schatten ihrer selbst. Wenn mich also die Bitterkeit im Herzen packt und mich die Nieren wieder einmal stechen, dann bin ich so dumm wie ein Rindvieh und stehe vor dir wie ein Ochse vor dem Berg. Trotzdem bleibe ich immer bei dir. Du hast mich an die Hand genommen. Du führst mich nach deinem Plan. Und wenn mein Leben zu Ende geht, nimmst du mich in Würde bei dir auf. Wen hätte ich sonst im Himmel? Bei dir zu sein, das ist alles, was ich mir auf der Erde wünsche. Und sind mein Leib und Leben vergangen, auch dann bleibst du, Gott, trotz allem mein Fels und mein Erbteil für immer. Ja, wer sich von dir entfernt, der wird umkommen. Wer sich von dir abwendet, den vernichtest du. Ich aber bekenne, Gott nahe zu sein ist gut für mich. Bei Gott, dem Herrn, habe ich meine Zuflucht. Von allen seinen Werken will ich gerne erzählen.
Guten Morgen, mein Name ist Steffen, ich bin Pastor dieser Kirche und wir haben im letzten Gottesdienst eine neue Predigtserie angefangen, Erfahrungen mit Gott. Wir schauen uns einige Psalmen an, in denen Menschen ihre persönliche Erfahrung mit Gott aufgeschrieben haben. Psalmen, also alte Lieder, können uns Worte geben für Gefühle und Situationen, in denen wir überfordert sind, wenn wir selbst keine Worte mehr haben, wenn uns das Verständnis fehlt für das, was gerade so passiert. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der Glaube, also Erfahrungen mit Gott, tendenziell eher eine Privatsache sind. Anders als in anderen Kulturen, wo Glaube durchaus auch Alltagsthema, Alltagsgesprächsthema ist. Auf der anderen Seite leben wir in einer Zeit, in der es normal ist und alles und jede Kleinigkeit, egal ob interessant und wichtig oder uninteressant und total unwichtig, der ganzen Welt zugänglich gemacht wird, weil sie geteilt wird. Wahrscheinlich gibt es aber nur wenige Dinge, die ein Leben so radikal verändern oder die so radikalen Einfluss auf ein Leben haben wie echte Glaubensüberzeugungen. Und trotzdem fällt es uns unglaublich schwer, die zu teilen. Und ich frage mich, ob das nicht irgendwie geht, das zusammenzubringen. Und wenn ja, wie das auf eine gute Art und Weise geht. Und dann kommt noch was dazu, bei mir zumindest, was die Sache noch erschwert. Wenn ich schon von meinem Glauben erzähle, dann möchte ich gerne Erfolgsgeschichten erzählen und nicht irgendwie über Zweifel. Der Psalm heute nimmt uns aber mit in genau das Gegenteil einer Erfolgsgeschichte auf den ersten Blick, in Zweifel. Und er zeigt uns, und ich glaube, das ist wieder was, was heute, für heute total wichtig ist, wie Zweifel uns weiterbringen können, wie wichtig Zweifel für unser Leben und auch für unseren Glauben sein können und auch für unser Nichtglauben sein können. Das ist ein ganz anderer Ansatz als die beiden, die mir eingefallen sind, als ich darüber nachgedacht habe, weil die mir recht häufig schon begegnet sind. Da ist zum einen der religiöse, der christliche Umgang mit Zweifeln, der meistens darin besteht, sie, wenn es geht, um jeden Preis zu vermeiden, die Zweifel. Und wenn sie dann doch irgendwo auftauchen, dann aber auf alle Fälle verschweigen. Kirche ist nicht der Ort, der dazu einlädt, über Zweifel zu reden, Zweifel zu thematisieren. Also der religiöse, der christliche Ansatz ist häufig das eine Extrem, nicht zweifeln oder nicht zweifeln dürfen. Und dann gibt es ein anderes Extrem, erstmal grundsätzlich alles anzweifeln und alles in Frage stellen. Da haben die Zweifel an sich schon einen positiven Grundwert und das ist das Ziel. Also zweifeln, alles anzweifeln ist das Ziel an sich. Und das ist dann ein Ausdruck von, ja, von, naja, oder das kann dazu führen dann zu Offenheit und Toleranz und ich zweifle ja sowieso alles und jeden an, also kann ich auch alles und jeden irgendwie für gut oder für gleichgültig halten und dann wird es gleichgültig manchmal. Also das eine Extrem ist eher sehr starr, wie eine Statue, das andere Extrem ist eher konturlos, vielleicht wie so eine Qualle, nicht so richtig irgendwie zu greifen. Und ich weiß nicht, ob du schon mal drüber nachgedacht hast, was die Bibel, was Gottes Wort über Zweifel sagt. Dieser Psalm ist ein Beispiel dafür, wie scheinbar weder die total vergeistlichte Ablehnung von Zweifeln, noch die Zweifel an sich der Zugang sind oder die Lösung sind. Dieser Psalm nimmt uns mit in eine persönliche Erfahrung eines Mannes, die uns zeigen will, dass Zweifel eine ganz wichtige Erfahrung auf unserem Weg zu Gott und auch auf unserem Weg mit Gott sein können. Asaf, der Schreiber dieses Psalms, ist nicht alleine mit seiner Erfahrung, dass man häufig zu tiefen Überzeugungen oder zu Wertschätzung von bestimmten Situationen häufig nur über Umwege kommt. Also wer viel Besitz hat, wird diesen Besitz wahrscheinlich noch mehr schätzen können, wenn er schon mal den Umweg gehen musste über oder durch eine Zeit, wo es finanziell eher knapp war. Gesundheit können die Leute häufig mehr schätzen, die schon mal den Umweg durch eine Krankheit gehen mussten. Ein Job werden die Leute mehr schätzen, die schon mal den Umweg durch die Arbeitslosigkeit gehen mussten. Ein Fan wird häufig ein noch viel größerer Fan seines Lieblingsvereins, wenn er den Umweg eines Abstiegs schon mal mitgegangen ist. Und im Idealfall führt eine Krise zwischen zwei Menschen dazu, dass die Beziehung besser und stärker und tiefer wird. Und so kann es sein, dass Glaubensüberzeugungen entstehen und tiefer werden über den Umweg des Zweifels, der sich im Nachhinein vielleicht gar nicht als Umweg herausstellt. Zweifeln an sich ist aber nicht das Ziel. Es ist genauso wenig das Ziel wie Arbeitslosigkeit oder Krankheit oder Armut das Ziel ist. Eigentlich nicht. Aber da durchzugehen und auch wieder rauszukommen, kann unheimlich bereichernd für ein Leben sein. Wir wissen von diesem Asaf, der diesen Text hier geschrieben hat, nicht sehr viel, außer dass er zu einer führenden und wahrscheinlich sehr begabten Musikerfamilie gehört hat. Er war Dichter und Sänger und hat als Musiker am Tempel in Jerusalem gearbeitet. Es ist also nichts Neues, dass Singer-Songwriter ihr persönliches Leben in Liedtexten reflektieren. Und auch wenn dieser Text hier schon ungefähr 3000 Jahre alt ist, stecken viele Dinge drin, die vom Prinzip her heute noch ganz genauso ablaufen könnten. Seine konkrete Situation in Jerusalem am Tempel ist eine ganz andere als deine und meine heute hier in Potsdam. Aber die Prinzipien, die wir über den Umgang mit Zweifeln hier finden können, die finde ich ziemlich spannend und auch ziemlich einzigartig. Wir werden gleich sehen, dass er durch die offene Auseinandersetzung mit den Zweifeln näher zu Gott kommt und dass das für ihn und vielleicht auch für uns zu einer sehr, sehr intensiven und guten Erfahrung werden kann. Drei Stationen möchte ich mir auf dem Weg, den Asaf uns aufgeschrieben hat, mit euch zusammen angucken. Erstens Asafs Glaube, Gott ist gut. Zweitens Asafs Zweifel, ist Gott wirklich gut? Und drittens Asafs Überzeugung, es gibt nichts Besseres, als Gott zu vertrauen. Asafs Glaube, das erste, Gott ist gut. Er nimmt uns mit in seine persönliche Geschichte, indem er ganz am Anfang dieses Textes, ich werde an dem Text entlang gehen, ihr könnt das mitverfolgen, wenn ihr möchtet, indem er ganz am Anfang dieses Textes ein kurzes, aber sehr fundamentales Statement aufschreibt, eine Aussage an den Anfang stellt, von der er dann diesen Umweg geht, um ganz am Ende dieses Psalms völlig verändert in seiner Einstellung aber wieder dort anzukommen. In Vers 1 sagt er, ja wirklich, und dieses ja wirklich kommt dreimal in diesem Psalm vor, Vers 1, Vers 13, Vers 18, ja wirklich, Gott ist gut zu Israel, zu denen, die ein reines Herz haben. Das ist schon der erste Punkt, wo viele Menschen sagen würden, ja, Gott ist gut, das ist okay, das kann ich akzeptieren, habe ich kein Problem mit. Wenn es einen Gott gibt, ist er gut, ist wahrscheinlich in der Definition von Gott schon enthalten. Das hat einen Gott so an sich, hoffentlich. Aber was hat das mit meinem Leben zu tun? Asaf war davon überzeugt, dass Gott zu denen gut ist, schreibt er hier, die ein reines Herz haben. Das heißt, die eine Beziehung zu diesem Gott haben und er sagt, zu dem Gott Israels, zu dem einzig wahren Gott. Und Asaf sagt, okay, das ist wohl so, das bejahe ich auch, aber wenn ich mich so umschaue, wenn ich mir mein Umfeld so angucke und wenn ich mir mein eigenes Leben so anschaue, dann fällt es mir reichlich schwer zu erkennen, was das mit mir zu tun hat. Und das bringt ihn zu seinem zweiten Punkt, zu seinen Zweifeln. Ist Gott wirklich gut? Es gibt Momente, wahrscheinlich in jedem Leben, zum Beispiel Umstände in unserem Leben, die dazu führen, dass sich das eigene Leben anfühlt, als würden wir das Gleichgewicht verlieren, als würden wir straucheln, stolpern, ausrutschen, hinfallen. Es gab in diesem Jahr einen einzigen Abend, wo es spiegelglatt war auf der Straße. Es war ein Montag. Ich kann mich gut an diesen Montag erinnern. Ich dachte, es war nass. Ich habe mich derart hingepackt. Es hat derart lange sowas von wehgetan. Ich habe die Situation falsch eingeschätzt. Es hat mir, wie in so einem Film, ich bin froh, dass es niemand gesehen hat. Umstände können dazu führen, dass in Bereichen, in denen wir eigentlich dachten, dass wir es irgendwie geklärt oder sicher haben, dass wir plötzlich verunsichert sind. Dass wir uns plötzlich fragen, ob wir dem, was wir vorher geglaubt haben oder das, von dem wir dachten, dass wir es geglaubt haben, ob wir dem wirklich noch vertrauen können. Und das sind Zweifel und die können in allen möglichen Bereichen unseres Lebens auftauchen. Und wenn Asaf, also einer der Schreiber der Bibel, einer, den Gott gebraucht hat, um seine Gedanken aufzuschreiben, wenn der Zweifel bekommen kann, finde ich das sehr, sehr, sehr entlastend, dass ich die auch bekommen darf. Und scheinbar kann es jeden treffen. Er hatte Angst und sagt, er ist kurz davor, seinen Halt zu verlieren. Einer der ersten großen europäischen Wissenschaftler, Francis Bacon, ein Engländer, das ist der, dem im 16. Jahrhundert die Formel Wissen ist Macht zugeschrieben wird, der hat gesagt, wer mit Überzeugungen beginnt, endet häufig bei Zweifeln. Wer mit Zweifeln beginnt, endet häufig bei Überzeugungen. Und ich glaube, dass das, was für die Wissenschaft gilt, auch für den Glauben wichtig ist. Lasst uns Fragen stellen. Lasst uns auch skeptisch sein. Lasst uns nicht einfach alles schlucken. Aber lasst uns offen sein. Nur wer sich der Auseinandersetzung mit Fragen und Zweifeln wirklich stellt, wird auch dadurch weiterkommen und wachsen. Im Neuen Testament, im späteren, im neueren Teil der Bibel, gibt es auch ein ganz prominentes Beispiel zum Thema Zweifel, Thomas. Der Jünger, der leider nach der Auferstehung von Jesus das Treffen verpasst hat, bei dem Jesus Christus völlig unerwartet aufgetaucht ist. Er war nicht dabei. Und als die anderen Jünger, seine Freunde, die jahrelang mit Jesus unterwegs waren, als die Thomas davon erzählt haben, sagt er: Ich glaube nur, was ich sehe. Ich glaube erst, wenn ich mich selbst davon überzeugen kann. Erst, wenn ich selbst die Wunden von Jesus gesehen und angefasst habe. Er zweifelt. Und was macht Jesus? Er erfüllt Thomas seinen Wunsch. Er sagt nicht: Warum hinterfragst du das? Also nach dieser Zeit solltest du es eigentlich besser wissen. Wieso bist du so dreist? Jesus kommt zu Thomas und sagt: Du willst es sehen? Hier, bitte. Du willst es anfassen? Hier, bitte. Du kannst dich davon überzeugen. Und dann kommt in der Bibel das erste Bekenntnis nach der Auferstehung von Jesus Christus von einem Zweifler gesprochen, der sagt: Mein Herr und mein Gott. Es sind die Zweifel, die Jesus in das Leben von Thomas bringen und die den Glauben von Thomas entscheidend nach vorne bringen. Jesus gibt Thomas das, wonach er fragt und was er sich wünscht. Und erst dann fordert er ihn heraus: Und jetzt hör auf zu zweifeln. Und jetzt glaube und handle danach. Die Psalmen und das Neue Testament Jesus zeigen uns also einen ganz besonderen Umgang von Gott mit Zweifeln, nämlich weder der "Es dürfen keine Zweifel da sein", noch der Ansatz "Sie sind das Ziel". Also lass es zu, dass Zweifel deinen Glauben verändern und weiterbringen. Näher zu Gott, egal von welchem Punkt du startest. Umstände können dazu führen, dass Menschen anfangen zu zweifeln. Asaf glaubt an Gott, glaubt daran, dass Gott gut ist und dass er sich um Menschen kümmert, aber er ist umgeben von Menschen, denen das egal ist, die nicht nach Gott fragen, weil sie seine Existenz grundsätzlich bezweifeln. Vielleicht gehörst du auch zu dieser Kategorie. Er sieht, wie sie leben, wie es ihnen geht, ihren Erfolg, ihren Reichtum, ihre Gesundheit, wird auf sie neidisch und es folgt eine lange Aufzählung an Dingen, die er beobachtet. Verse 3 bis 12. Es geht ihnen gut, sie haben keine Schmerzen, sie sind gesund, sie haben genug Geld, sie haben scheinbar keine Sorgen, sie müssen nicht hart arbeiten, sie sind eingebildet und stolz, sie lästern über andere Menschen, sie drehen anderen das Wort im Mund rum, sie klopfen große Sprüche, sie benutzen sogar Gewalt, um ihre Meinung durchzudrücken und sie fragen noch: Wie sollte Gott davon erfahren? Was weiß schon der Höchste? Und dazu werden sie auch noch immer reicher und das kotzt ihn an. So etwas oder so etwas Ähnliches zu beobachten, das kann zu schwierigen Fragen führen. Was mache ich eigentlich hier? Was soll das eigentlich? Wie kann Gott sowas zulassen? Das ist doch ungerecht. Wenn es einen Gott gibt, dann ist er, wenn ich das beobachte, entweder nicht gut oder nicht fair. Ich versuche mich nach seinem Willen zu richten. Und was habe ich davon? Und die anderen sagen dazu noch: Ja, wofür brauche ich denn Gott? Das läuft doch ziemlich gut auch ohne. Schon Asaf hat in einer Welt gelebt, in der man mit Egoismus, mit Ungerechtigkeit, mit Zocken, mit Manipulation eine Menge Geld verdienen konnte und sehr, sehr erfolgreich sein konnte. Und ehrlich gesagt, manchmal ist es ja gar nicht so unattraktiv. Und er ist richtig angenervt von dieser Ungerechtigkeit und scheinbar hat er nicht nur davon gehört, sondern das auch selbst erlebt. Er sagt: Ich habe versucht, anders zu leben, einen positiven anderen Impuls zu setzen, aber jeden Tag hatte ich Sorgen und jeder Morgen war für mich wie eine Strafe. Vielleicht kommt euch das bekannt vor, so morgens aufzuwachen und das zu denken. Er hat versucht, sein eigenes Herz reinzuhalten, weil das doch sein Verständnis von Gott war. Gott ist gut zu denen, die ein reines Herz haben. Aber was ist die Realität? Jeden Morgen wird er wach und muss einer neuen Sorge guten Morgen sagen. Und dann sagt er, ich versuchte es zu verstehen in Vers 16, aber es war mühselig. Und er beschreibt hier seine innere Spannung, dass sein Kopfwissen und sein Herz nicht zusammenfinden. Nach der Weil-Übersetzung, von der es einige Ausgaben gibt, hieß das für mich immer wieder, wir sind gehorsam, wir ziehen nach Potsdam, wir leben von Spenden und was passiert? Unser Auto wird noch geklaut und die, die früher in meiner Klasse waren, die haben mittlerweile 2 Autos, fahren 2-mal im Jahr in Urlaub und haben ein eigenes Haus. Und wahrscheinlich gibt es irgendwo auch deine Übersetzung davon. Und die Schlüsse, die du aus deiner Übersetzung ziehst, entweder Zweifel oder Bestätigung, ja, warum sollte ich denn glauben? Zweifel und Glaube entstehen immer aus der Kombination aus Denken und der persönlichen Erfahrung, die wir machen. Es ist nie nur das Denken und nie nur die persönliche Erfahrung. Es ist immer eine Kombination. Unserem Glauben geht es gut, wenn das beides zusammenpasst. Und wenn das nicht zusammenpasst, unser Denken und unsere Erfahrung, dann verlieren wir den Halt. Ich habe versucht, ein Beispiel zu konstruieren. Stellt euch vor, eine wissenschaftliche Studie hat herausgefunden oder ist zu dem Schluss gekommen, Ostdeutsche sind unzufrieden und Brandenburger sind unfreundlich. Dummerweise, also das ist das Wissen, dummerweise sind die ersten 5 Potsdamer, denen du begegnest, total freundlich. Das ist die Erfahrung, die du machst. Und es passt irgendwie nicht zusammen. Und ich glaube, dass das Buch erzählen kann, was es will, du wirst dieses Wissen nicht anwenden, nicht gebrauchen können, wenn deine Erfahrung eine andere ist. Und umgekehrt, Entschuldigung, ganz genauso. Wir bestehen eben nicht nur aus Hirn, sondern sind Menschen. Und das ist es, was es manchmal so schwer macht, diese Dinge zusammenzukriegen. Und das ist ganz normal, weil wir Menschen sind und keine Roboter. Also Glaube und Zweifel entstehen immer aus einer Kombi aus Wissen und persönlicher Erfahrung. Es sind nie nur die Argumente oder nur die Erfahrungen. Wahrscheinlich wird dich, wenn du dein Leben lang positive Erfahrungen mit einer Gemeinde oder mit Glauben oder mit religiösen Menschen gemacht hast, wird dich ein Buch mit den besten Argumenten gegen den Glauben nicht davon überzeugen. Und auf der anderen Seite wird dich ein Gottesdienstbesuch oder eine Erfahrung mit einem gläubigen Menschen nicht total umpolen, wenn du vom Kern her sehr atheistisch oder sehr skeptisch geprägt bist und dir diese Argumente schlüssig erscheinen. Es ist eine Kombi. Und wir alle sind geprägt von unseren Umständen, in denen wir groß geworden sind, unsere persönliche Erfahrung. Und irgendwann muss dann ein Denken dazukommen, überzeugen mich die Erfahrungen, die ich gemacht habe oder nicht? Welche Argumente gibt es? Will ich tatsächlich mein Leben danach ausrichten? Also das muss zusammenkommen. Stell dir vor, du fährst nach Berlin, steigst am Alex aus und dich knockt erstmal jemand um. Du wirst verprügelt. Das ist deine Erfahrung. Heißt das jetzt, dass alle Berliner Schläger sind? Nein, dann kommt das Nachdenken dazu. Den Schluss kann man natürlich nicht ziehen. Also wieder diese Kombi aus Erfahrung und Wissen. Und so sind eben auch Zweifel eine Kombi aus Argumenten und persönlicher Erfahrung. Nachdenken alleine, sagt Asaf, hat mich nicht weitergebracht. Aber was dann? Wie kommt er weiter? Wieso bleibt er da nicht stecken in seinen Zweifeln? Wie schafft er es, weiterzukommen? Wodurch verändert sich sein Denken? Und interessanterweise ist es wieder die Kombi. 16 Verse lang beschreibt er die Tiefen seiner Zweifel, auch seiner Zweifel über Gott. Und dann kommt der Umkehrpunkt in seiner persönlichen Geschichte. Er sagt, schließlich, endlich bin ich in Gottes heilige Hallen gegangen, in das Heiligtum Gottes. Asaf sucht aktiv nach einer Begegnung, nach einer Erfahrung mit Gott. Er beschreibt hier nicht, dass er durch Jerusalem gelaufen ist und eine offene Kirche gesehen hat und die ihn irgendwie nach innen gezogen hat und er in dieser Atmosphäre zur Ruhe kam und seine Gedanken sortiert hat und sowas. Er ist in den Tempel gegangen, weil der Tempel der Ort ist, wo Gott wohnt, wo man Erfahrung mit Gott erwartet. Und was wollte er da? Sehr wahrscheinlich hat er einen der täglichen Gottesdienste besucht. Er hat dort Gottes Wort gehört, er hat Lieder mitbekommen, er hat Anbetung Gottes erlebt, gesungen und gesprochen, umgeben von Menschen, die Gott vertrauen. Er hat sich bewusst dafür entschieden, aus einem Umfeld, in dem Gott für ihn gerade nicht sehr real war, in ein Umfeld zu gehen, in dem er ihn realer und realistischer erwartet hat. In einen Gottesdienst, in eine Kirche, wo Menschen, wo Musik, wo Atmosphäre, wo Gemeinschaft, wo Kunst, wo Kreativität etwas von Gott zeigen. Und hier ist eine ganz konkrete Chance, eine ganz konkrete Möglichkeit für uns. Egal, ob du grundsätzlich an Gott zweifelst, egal, ob du momentan gerade durch eine Phase gehst, in der du zweifelst, oder ob es eine wichtige Info ist für die nächste Zweifelphase, die irgendwann kommen wird, setz dich aktiv mit Gottes Wort auseinander. Setz dich aktiv Gottes Wort aus und bete und erwarte, dass was passiert. Vielleicht denkst du jetzt, was beten in einer Krise, in Zweifeln, wenn ich nicht mal überzeugt bin von Gott, irgendwie, wie soll das gehen? Es ist im Prinzip das Gleiche, wie wenn du ein Problem mit mir hast. Wenn du mich oder mein Vorgehen oder mein Verhalten nicht verstehst oder nicht einordnen kannst, dann komm zu mir und rede mit mir. Wenn du zu Hause sitzt und über mich nachdenkst, wie doof ich bin, ist das nur begrenzt hilfreich. Also rede mit mir und dann können wir gemeinsam weiterkommen. Und so ist es auch mit Gott. Es geht um eine Beziehung. Und wir sehen hier den Wert eines Gottesdienstes zum Beispiel. Es ist mehr als eine Option. Dieser Mix aus Gemeinschaft, aus Gottes Wort, aus Anbetung ist extrem wichtig für uns und für unser Wachstum, für unser Weiterkommen. Hier spricht Gott. Und Asaf erkennt genau in diesem Umfeld, dort erkennt er seinen eigenen Denkfehler. Nämlich den Denkfehler, eigentlich hätte ich das verdient, was die haben. Ich bemühe mich doch, Gott treu zu sein. Ich bemühe mich doch, ihm alles recht zu machen. Ich bemühe mich doch, nach seinem Wort zu handeln. Quasi als Belohnung für etwas, was er tut. Ich habe doch meine Hände in Unschuld gewaschen. Und plötzlich wird ihm klar, nicht der Untergrund des Glaubens, auf dem er steht, ist irgendwie rutschig, sondern der, wo er sich hinwünscht, der ist rutschig. Der ist unsicher. Er erkennt, wie neidisch er ist. Er erkennt seine Bitterkeit. Er erkennt seine falschen Motive. Und er bezeichnet sich selbst als Rindvieh, der wie ein Ochs vorm Berg steht, wenn das mal nicht eine coole Einsicht ist nach einer stillen Zeit. Und über diese Einsicht kommt Asaf zu seiner dritten oder zu dem dritten Punkt, Asaf zu seiner Überzeugung, zu seiner tiefen Überzeugung, es gibt nichts Besseres, als Gott zu vertrauen. In der Begegnung mit Gott wird Asaf etwas klar und er formuliert das in Vers 18, ihr Boden ist glatt, und zieht damit wieder die Parallele zu Vers 2, wo er gemerkt hat, mein Boden scheint glatt zu sein, ich verliere den Halt. Das, worauf die Leute, auf deren Leben ich neidisch war, ihr Vertrauen setzen, ist gar nicht so sicher, wie ich dachte. Und gar nicht so sicher, wie sie denken. Das ist ein ganz schön rutschiger Untergrund, auf dem die stehen. Sie bauen ihr Leben nämlich auch auf einem Glauben auf. Auf dem Glauben, dass es keinen Gott gibt. Und falls es einen gibt, kümmert er sich nicht. Und aus dieser Glaubensüberzeugung, was es ist, folgt ihr Handeln und Reden wie soll Gott schon davon erfahren? Was weiß denn schon der Höchste? Ihre Überzeugung, die er beschreibt, ihr Egoismus, den er beschreibt, ihr Handeln, was er beschreibt, ihre Macht ist angetrieben von einem Glauben. Von dem Glauben, dass Gott schon nichts davon erfahren wird. Entweder weil es ihn nicht gibt oder weil es ihm egal ist. Gläubige Menschen leben auf der Basis eines Glaubens, der Gott nicht beweisen kann. Ungläubige Menschen oder die, die sich dafür halten, leben auch auf der Basis eines Glaubens, nämlich dass es keinen Gott gibt, die genauso wenig zu beweisen ist. Und als Asaf das begriffen hat, nachdem er nochmal intensiv über Gott nachgedacht hat, vergleicht er die Sicherheiten des einen Glaubens mit den Sicherheiten des anderen Glaubens. Auf der einen Seite, Gott nimmt mich bei der Hand. Gott führt mich nach seinem Plan. Gott nimmt mich auf. Gott gibt mir Sicherheit im Himmel. Gott gibt mir ein ewiges Erbteil. Auf der anderen Seite die Sicherheit durch Macht, Geld, Gesundheit, Beziehungen, Egoismus, die innerhalb von einer Sekunde weg sein können. Er erkennt hier quasi, Ungläubige haben in der Konsequenz einen viel tieferen Glauben, aber leider an Dinge, die langfristig keine Sicherheit geben können. Ihr Fuß steht auf rutschigem Boden und da habe ich mich hingewünscht. Und dann denkt er weiter und kommt zu dem Schluss, das ist gar keine echte Alternative. Wenn sowieso beides Glaube ist, dann möchte ich mich gerne für den entscheiden, der mir die größere Zuverlässigkeit anbieten kann. Und das ist bei Gott. Faktisch kann man den Glauben an Gott nur ablehnen, wenn man einen großen Glauben an eine Alternative aufbringt. Beides ist Glaube. Und so sind es die Zweifel, die Asaf zu einer tieferen Überzeugung von einem lebendigen, guten Gott bringen. Mit einer bis dahin sehr eingeschränkten Sicht konnte er nicht einsortieren, was um ihn herum und in seinem Leben passiert. Und er brauchte dazu eine neue Sichtweise von Gott und die bekommt er, indem er mit seinen Fragen zu Gott in einen Gottesdienst und zu Menschen geht, die auf Gott vertrauen, in die Gemeinschaft von Christen und sich mit den Alternativen beschäftigt und damit auseinandersetzt. Ich habe von einer Frau gelesen, Elizabeth Elliot. Sie war Missionarin in Ecuador. Ihr Mann ist von einheimischen Kannibalen getötet worden. Und sie erzählt in einem ihrer Bücher, wie sie dabei war, als in Ecuador Schafe, damit sie im kommenden Sommer nicht von Insekten getötet, quasi aufgefressen wurden, wie die zusammengetrieben wurden und wie die Hirten ein Schaf nach dem anderen gepackt haben an ihren vier Beinen und es 10 Sekunden in eine Desinfektionslösung tauchen mussten. Das war das, was die Schafe gebraucht haben, um dort zu überleben. Interessanterweise fand kein Schaf das toll. Keins von denen hat das gewollt oder gemocht. Im Psalm 23 betet David: Der Herr ist mein Hirte und wir sind Gottes Schafe. Er ist der gute Hirte. Und hier kommt Asaf zu der Entscheidung, natürlich kann Gott, an den ich glaube, auch Dinge zulassen, die ich nicht einordnen kann, die ich nicht mag und sogar Dinge, die ich nicht will, die ich aber brauche. Er ist schließlich Gott. Er bezeichnet sich schließlich als mein Hirte. Und so ist sein Glaube neu gefüllt. Er wird mich niemals aufgeben. Er wird mich niemals fallen lassen. Er ist immer bei mir. Er hält mich an meiner Hand, auch wenn ich mich dagegen wehre. Bist du, Herr, an mir dran geblieben? Und dieser veränderte Glaube, sein Wissen zusammen mit seiner Erfahrung, helfen ihm dabei, mit seinem eigenen Leben und dem, was um ihn herum passiert, besser klarzukommen. Woher hatte er diese Sicherheit? Ich glaube, Gott selbst hat sie ihm gegeben. Woher können wir sicher sein, dass Gott nicht sagt, seht doch zu, wie ihr klarkommt mit eurem Leben, mit euren Konsequenzen aus eurem Verhalten? Wieso können wir sicher sein, dass Gott uns nicht fallen lässt? Niemals. wir haben das Neue Testament. Und da wird uns Jesus Christus beschrieben, der stellvertretend für alle Menschen am Kreuz gestorben ist. Und in seinem letzten Moment am Kreuz, als die Schuld der ganzen Welt auf seinen Schultern lag, und Toni hat das letztes Mal auch gesagt, fragt Jesus: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hast du deine Hand von mir weggezogen? Und das hat Gott in diesem Moment getan. Er hat Jesus alleine gelassen, als er die Schuld der ganzen Welt auf seiner Schulter hatte, dort fokussiert auf dem Kreuz. Und das bekommen hat, was eigentlich jeder Einzelne von uns verdient hat. Aber er hat das für uns erledigt. Und deswegen können die, die das glauben und die darauf vertrauen, die Sicherheit haben, dass Gott versöhnt ist. Und dass es für ihn keinen Grund mehr gibt, seine Hand zurückzuziehen von unserem Leben. Mit dieser Info wissen wir viel mehr, als Asaf wusste. Wir haben ein viel größeres und umfassenderes Bild von Gott und seiner Liebe zu uns Menschen. Wie viel mehr können wir sagen: trotzdem bleibe ich immer bei dir. Du hast mich an die Hand genommen. Du führst mich nach deinem Plan. Und wenn mein Leben zu Ende geht, nimmst du mich in Würde bei dir auf. Wen hätte ich sonst im Himmel? Bei dir zu sein, das ist alles, was ich mir auf der Erde wünsche. Und sind mein Leib und Leben vergangen, auch dann bleibst du, Gott, trotz allem mein Fels und mein Erbteil für immer. Ja, wer sich von dir entfernt, der wird umkommen. Wer sich von dir abwendet, den vernichtest du. Ich aber bekenne, Gott nahe zu sein, ist gut für mich. Bei Gott, dem Herrn, habe ich meine Zuflucht. Von allen seinen Werken will ich gerne erzählen.